Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hätten Sie Lust, sich Ihr Erbgut analysieren zu lassen? Das geht. Bis in 2 Jahren ist das für rund 200 Franken möglich. Die Technologie in der Biomedizin schreitet rasant voran. Die personalisierte Medizin verspricht, Krankheitsveranlagungen zu erkennen, Medikamente individuell zu dosieren, Therapien zielgerichtet zu gestalten. Die Rückseite der Medaille: Krankengeschichte und die genetischen Informationen werden zu Datensätzen, die auch für Forschung und Industrie von großem Interesse sind. In Engelberg fand kürzlich eine Tagung zu diesem Thema statt. Christian Heuss war dort und hat mit verschiedenen Experten gesprochen.
Personalisierte Medizin heißt, dass man die Gesundheits- und Krankheitsdaten eines jeden Einzelnen in eine Diagnose einbeziehen kann.
Es ist ein Versuch, Therapien zu entwickeln, Medikamente zu entwickeln, die stärker zugeschnitten sind auf Personengruppen mit ähnlicher genetischer Beschaffenheit.
Für mich bedeutet das, dass die medizinische Diagnose und Therapie mehr dem individuellen Patienten angepasst wird und nicht unbedingt jeder mit dem gleichen Medikament in der gleichen Dosis behandelt wird.
Personalisierte Medizin, das klingt gut. Bessere Medikamente mit weniger Nebenwirkungen und alles ein Stück persönlicher. Das sind die vordergründigen Versprechen, doch die personalisierte Medizin ist vor allem eines, eine Informationsmedizin, eine Medizin, die Erbgutinformationen in den Mittelpunkt rückt und daraus Diagnosen und Therapien ableiten will. Eine Medizin auch, bei der nicht mehr der Mensch als Mensch, sondern primär der Mensch als Informationsträger im Zentrum steht. Sie erinnern sich vielleicht, das menschliche Genomprojekt war der konzertierte Effort der forschenden Weltgemeinschaft in den 90er Jahren, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln. Alle 6 Milliarden Buchstaben verteilt über 23 Chromosomenpaare. 4 Milliarden Franken, Tausende von Forschern weltweit waren dazu notwendig, bis 2001 feierlich das erste Erbgut der Öffentlichkeit präsentiert werden konnte. Seither hat sich die Technologie zum Entziffern des menschlichen Erbguts explosionsartig entwickelt. Zum Erstaunen selbst von Spezialisten wie dem Molekularbiologen von der ETH Zürich, Ernst Hafen.
Es hat mich unglaublich erstaunt, als ich das erste Mal darüber gehört habe und das dann auch ein bisschen verfolgt habe. Und man kann heute seine Genomsequenz für wenig Geld bestimmen lassen. In 2 Jahren ist das vielleicht noch 200 Franken.
Die Technologie zur Entzifferung des Erbguts hat dermaßen Fortschritte gemacht, dass Maschinen heute genetische Buchstaben schneller auslesen, als Computer Informationen auf Festplatten schreiben können. Spezialisierte Labors erstellen heute eine Erbgutanalyse in wenigen Tagen.
Die komplette Sequenz, die einem als Anzahl von 6 Milliarden Buchstaben eigentlich nicht viel sagt. Aber wenn man sie in Zusammenhang bringt mit seiner Gesundheitsgeschichte und seiner Krankheitsgeschichte, dann sind das Daten, die sehr viel aussagen können.
Aussagen beispielsweise über Krankheitsrisiken, über die Verträglichkeit von Medikamenten oder den Trägerstatus von Erbkrankheiten, aber auch über die Biologie vieler Prozesse im menschlichen Körper. Und genau um diese Informationen dreht sich die personalisierte Medizin. Uta Franke gilt als eine der Pionierinnen im Bereich der personalisierten Medizin. Sie lehrt und forscht an der Stanford Medical School in Kalifornien und arbeitet auch für 23andMe, eine Firma, die schon heute Genanalysen anbietet. Uta Franke ist davon überzeugt, die vollständige Erbgutanalyse wird schon bald Teil der ganz normalen medizinischen Vorsorgeuntersuchung.
So wie man weiß, was für eine Blutgruppe man hat, für den Fall, dass man eine Bluttransfusion braucht, würde man wissen, was für genetische Faktoren man hat, die eine Rolle spielen in medikamentöser Behandlung.
Jeder Patient werde in Zukunft eine Chipkarte auf sich tragen, auf der seine ganzen Erbgutinformationen gespeichert sind. Und aus diesen Informationen kann dann beispielsweise der Notfallarzt herauslesen, auf welches Medikament der Patient mutmaßlich anspricht und wie hoch er dieses Medikament zu dosieren hat.
Das Endergebnis ist, dass nicht jeder Patient mit derselben Dose, mit demselben Medikament behandelt wird, sondern dass das individualisiert werden kann.
Und das ist durchaus sinnvoll, denn viele Patientinnen und Patienten sprechen auf gewisse Medikamente ganz unterschiedlich an. Bei den einen wirkt ein Medikament bereits in sehr niedrigen Dosen, andere erleiden bei normaler Dosierung bereits schwere Nebenwirkungen. Uta Franke illustriert.
Wenn zum Beispiel ein Blutgerinnsel ins Gehirn geht und man hat einen Schlaganfall oder es geht ins Herz und man hat einen Herzinfarkt, dann wird dieses Medikament angewendet, um Blutgerinnung zu verhindern. Und die Dosis, in welcher dieses Medikament gegeben wird, ist sehr abhängig von vielen Faktoren, wobei genetische Faktoren eine große Rolle spielen.
Wirkt bei den einen bereits eine sehr niedrige Dosierung gerinnungshemmend, ist bei anderen Patientinnen und Patienten eine hohe Medikamentendosis notwendig. Eine komplizierte Situation für den behandelnden Arzt, eine mitunter lebensbedrohliche Situation für den Patienten.
Das bedeutet, wenn ein Patient jetzt mit diesem Medikament behandelt wird und die Dosis für diesen Patienten ist zu gering, dann wird er weiterhin Blutgerinnsel machen. Wenn die Dosis aber für diesen Patienten zu hoch ist, dann wird es zu einer Blutung führen, weil die Fähigkeit vom Blut zu gerinnen nicht nur etwas verzögert, sondern vielleicht total verhindert ist. Wir wissen, dass bei uns zum Beispiel in großer Zahl von Leuten, die zur Akutklinik kommen, weil sie akute Probleme haben mit Nebenwirkungen, hat was zu tun, dass diese Dosis nicht richtig eingestellt ist.
Heute kennt man die genetischen Ursachen für diese Unterschiede, denn zwei Gene steuern die Wirksamkeit des Blutgerinnungshemmers entscheidend mit.
Beide diese zusammen machen ungefähr 40% aus von der Variabilität. Das andere ist dann Alter und andere Krankheiten und Körperbau und so weiter.
Heute gibt es bereits mehrere Dutzend Medikamente, deren optimale Dosierung durch einen Gentest bestimmt werden kann. Ein anderes Beispiel für die Vorzüge der personalisierten Medizin betrifft die Krebsvorsorge, sagt Uta Franke.
Wir haben ja jetzt reguläre Vorsorgeuntersuchungen. In Amerika ist es so, einmal im Jahr macht man ein Mammogramm, dann alle 5 Jahre macht man eine Kolonoskopie, um nach Tumoren zu schauen, zum Beispiel.
Brust- oder Darmkrebsvorsorge also. Liegt keine familiäre Belastung vor, werden Patientinnen und Patienten heute nach dem gleichen Schema untersucht.
Aber wenn wir jetzt wissen von genetischer Untersuchung, dass ein Mensch ein höheres Risiko hat für Brustkrebs oder für Darmkrebs, dann würde man vielleicht diese Untersuchungen häufiger machen oder man würde eine Therapie ansetzen, von der man weiß, dass sie die Entwicklung von dem Krebs verhindert oder verzögert.
Bis in wenigen Jahren werde man all diese genetischen Faktoren kennen, die ein Krebsrisiko mit beeinflussen. Davon ist die Medizinerin Uta Franke überzeugt. Und aufgrund dieser Informationen könne man dann auch die Vorsorgeuntersuchungen sehr viel gezielter ansetzen.
Wenn wir wirklich viel darüber wissen und alle genetischen Faktoren kennen, die Brustkrebs und Kolonkrebs machen, dann könnte man verschiedene Leute sagen, okay, ihr braucht es nicht mehr so oft zu machen. Für euch reicht es, wenn man es weniger oft macht. Auf die Art und Weise wird dann die Vorsorgeuntersuchung auch personalisiert.
Für Uta Franke geht kein Weg an genetischen Analysen vorbei. Sie seien zusammen mit ganz anderen neuartigen diagnostischen Untersuchungen das Fundament der zukünftigen Medizin.
Einmal, dass er mehr prädiktiv und präventiv wird und mehr Fokus auf Gesundheitserhaltung, eher als Krankheitssymptomatologie. Und die andere große Veränderung liegt darin, dass die Patienten mehr aktiv beteiligt sind.
Aktiver, weil besser informiert, insbesondere über ganz persönliche Krankheitsrisiken. Tatsächlich gibt es heute schon Angebote im Internet, die eine persönliche Erbgutanalyse erlauben. 23andMe, DecodeMe oder thepersonalgenome.com heißen die Angebote, die alle ungefähr ähnlich funktionieren. Nach der Registrierung auf der Website schickt die Firma für rund 200 Franken eine kleine Box mit einem Plastikröhrchen. Der Kunde füllt dieses Röhrchen mit Speichel und schickt es der Firma zurück. Aus der eingeschickten Speichelprobe wird dann in einem Labor das Erbgut entnommen und auf seine Informationen getestet. Da die vollständige Erbgutanalyse aller 46 Chromosomen mit einigen tausend Franken für Privatpersonen heute noch zu teuer ist, testen die meisten Firmen das Erbgut an etwa 700.000 Stellen auf Erbgutvariationen. Die Resultate dieser Untersuchungen werden dem Kunden dann auf einer Website zur Verfügung gestellt. Allerdings nicht etwa die rohen Daten, sondern die Interpretationen und Auswertungen davon.
Wenn die Swing Me ist eine Informationsseite, wo Information interpretiert und weitergegeben wird.
Bei 23andMe gibt es drei Sorten von Informationen. Erstens ein Überträgertest für Erbkrankheiten wie Chorea Huntington oder die Muskoviszidose.
Wird auch heute in der Klinik schon angewandt für Leute, die Kinder haben wollen, um zu schauen, ob die eine rezessive Mutation haben.
Zweitens durchleuchtet die Firma das Erbgut nach gewissen Medikamentenunverträglichkeiten, so wie das vorhin diskutierte Blutverdünnungsmittel. Der werbewirksamste Teil und gleichzeitig der heute klinisch unbedeutendste ist die Risikoprognose für eine große Zahl von Krankheiten. Uta Franke?
Die Risikoprädiktion für allgemeine häufige Krankheiten ist relativ niedrig und nicht sehr nützlich klinisch.
Zu insgesamt 97 Krankheiten stellt 23andMe derzeit Risikoinformationen zur Verfügung. Da könnte auf der Website dann zum Beispiel stehen, dass aufgrund des genetischen Profils ein erhöhtes Risiko für Glatzköpfigkeit oder für Zigarettenabhängigkeit besteht. Dass, falls man als Baby brustgestillt wurde, ein erhöhter IQ vorhanden sein könnte. Aber auch, dass ein 56-prozentiges Risiko besteht, an altersbedingter Makuladegeneration zu erblinden oder eine Typ-2-Zuckerkrankheit zu erleiden. Jeder Kunde erhält auf der Website von 23andMe, grafisch attraktiv gestaltet, einen ganzen Katalog an Risikodaten zu seiner Gesundheit. Der Zürcher Genetikprofessor Ernst Hafen hat sich und seiner ganzen Familie eine 23andMe-Analyse zur letzten Weihnachten geschenkt. In erster Linie aus Neugier an dieser neuen Technologie. Viel Neues erfahren habe er zwar nicht, außer dass er möglicherweise ein leicht erhöhtes Risiko zur Kokainsucht aufweise, wie er schmunzelnd erwähnt.
Man findet viele Sachen in seinem Genom, die im Großen und Ganzen relativ wenig aussagekräftig sind zum jetzigen Zeitpunkt, weil man noch wenig weiß und weil eben das Genom selbst nicht prädiktiv ist. Es kommt auf die Umwelt darauf an, es kommt auf sein Verhalten darauf an. Aber alle zwei Wochen oder so bekommt man eine E-Mail mit den Updates. Wenn wieder neue Studien entstanden sind, wurden die integriert in das Profil und so kann man wieder schauen, ob sich etwas geändert hat am eigenen Profil.
Fortlaufend integriert 23andMe neue wissenschaftliche Erkenntnisse in das Profil ihrer Benutzer. Werden neue Krankheitsrisiken bekannt, die einen Zusammenhang mit gewissen genetischen Variationen zeigen, dann wird der betroffene Kunde sofort informiert. Uta Franke?
Also wenn ich in der Früh die New York Times lese und ich sehe diesen neuer Bericht, da haben die gefunden, dass eine bestimmte Variante assoziiert ist mit einem bestimmten Gen. Da kann ich sofort nachgucken, was ist in meinem Genom los, weil die Variante ist ja sehr wahrscheinlich schon getestet.
Dienste wie 23andMe erlauben also eine ganz neue Art und Weise, sich mit dem eigenen Erbgut und möglicher Gesundheitsfolgen zu beschäftigen. Bestätigt auch 23andMe-Kunde Ernst Hafen.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dadurch obsessed geworden wäre mit meiner Gesundheit, aber es ist auch eine Art der Feedback-Kontrolle. Ich glaube, die ist in der Medizin sehr wichtig. Unser Verhalten zu ändern ist oft sehr schwierig. Sogar wenn man raucht, ist es sehr schwierig, die Konsequenz zu sehen. Oder wenn eine neue Studie zeigt, dass dein Risiko für Lungenkrebs wesentlich gestiegen ist, dann ist man wahrscheinlich eher bereit, darüber zu reden, ob man jetzt doch aufhören soll.
Doch es gibt auch Kritiker von solchen neuen Dienstleistungen der personalisierten Medizin. Für den Genetiker und Neurowissenschaftler Andreas Papasotiropoulos von der Universität Basel schießen solche Erbgutportale wie 23andMe in die falsche Richtung. Er kritisiert, dass heute nur bei ganz wenigen Krankheiten vom Erbgut alleine direkt auf ein Krankheitsrisiko geschlossen werden könne.
Es gibt in der Tat einige Erkrankungen, wo die genomische Information schon eine gewisse valide Risikoeinschätzung erlaubt.
Erbkrankheiten wie Chorea-Huntington oder die Muskoviszidose beispielsweise, auch gewisse seltenere Formen von Alzheimer. Da kann ein Gentest heute schon eindeutige Antworten liefern. Aber bei den allermeisten häufigen Krankheiten wie Diabetes oder auch bei vielen Krebsarten, der Schizophrenie oder bei Aussagen zum Beispiel über Intelligenz oder Haarausfall, da sei das genetische Profil neben unzähligen Umweltfaktoren nur ein Aspekt von vielen. Eine Risikoaussage aufgrund des Erbguts zu machen, sei äußerst fragwürdig.
Für sehr viele Erkrankungen, die sehr komplex sind, wo auch die Umwelt eine sehr, sehr große Rolle spielt, wird das sicherlich zumindest in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten definitiv nicht möglich sein, dass man Erkrankungen vorhersagen kann anhand des humanen Genoms.
Auch kritisiert Andreas Papasotiropoulos, dass 23andMe und andere solcher Firmen Risikoaussagen einzelner Studien unzulässig verallgemeinern. Man könne aus einer Risikoberechnung, die für eine bestimmte untersuchte Gruppe gemacht worden sei, nicht einfach auf das Risiko eines Einzelnen zurückschließen. Das sei Äpfel mit Birnen verglichen. Uta Franke von 23andMe bestreitet diese grundsätzliche Kritik nicht. Der Kunde werde aber auf diese Zusammenhänge hingewiesen.
Und das sagen wir aber auch auf der Seite. Wir sagen, das ist beruht aufgrund dieser einen Studie. Die haben also so und so viele Patienten, so und so viele Kontrollen, die haben diese Varianten angeschaut und haben das und das gefunden. Und wenn Sie jetzt Ihre Varianten angucken, dann würden Sie in jene oder diese Gruppe fallen und das würde Ihnen ein Risiko von sowas geben. Aber das ist alles hypothetisch. Das kann man im Prinzip nicht sehr praktisch klinisch anwenden.
Es sei hypothetisch, sagt also sogar die medizinische Leiterin der Firma. Man könne diese Krankheitsinformationen nicht wirklich klinisch anwenden. Aber genau mit diesen medizinisch fragwürdigen Informationen ziehen Dienste wie 23andMe Kunden an. Darauf beruht die Vermarktungsstrategie. Und so ist auch wahrscheinlich, dass Kunden das Kleingedruckte auf der Website schlicht überlesen und die präsentierten Risikoinformationen mit einer Zukunftsprognose verwechseln.
Das ist sehr gut möglich, dass Leute da jetzt das zu wörtlich nehmen, überinterpretieren. Das kann man im Einzelfall durchaus nicht verhindern.
23andMe und andere ähnliche Anbieter haben bereits heute mehrere hunderttausend Kunden. Für viele mag Neugier und Informationshunger die Hauptmotivation gewesen sein. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, warum Leute wie beispielsweise Ernst Hafen ihr Erbgut bei 23andMe testen lassen.
Mich hat vor allem dieser Teilnahmebereich an der Forschung fasziniert, dass ich mit meinem Genom und meinen Informationen über meine Person einen Beitrag leisten kann zur allgemeinen Forschung.
Denn ist das Erbgut bei 23andMe einmal erfasst und getestet, kann der Kunde seine Erbgutdaten und alle weiteren gespeicherten Informationen der Firma zur Forschung überlassen. 70% der registrierten Benutzer von 23andMe sind bereit, sämtliche gespeicherten Daten zur Verfügung zu stellen. Die Wissenschaftler von 23andMe versuchen, aus diesen Daten neue Einsichten darüber zu gewinnen, welche genetischen Variationen an welche Gesundheitszustände und welche Krankheitsrisiken gekoppelt sind. Uta Franke.
Und das geht mit Umfragen, elektronische Umfragen, Fragebögen. Da wird Frage gestellt, hat ein Doktor jemals gefunden, dass sie an dieser oder jener Krankheit leiden? Und dann kann man ja oder nein oder ich weiß es nicht anklicken. Und aufgrund dieser Daten kann 23andMe dann ihre eigene Forschung machen.
Über 50 verschiedene Umfragen hält 23andMe bereit und zeichnet so die detaillierte Krankengeschichte der registrierten Benutzer nach. Und je mehr Leute bei 23andMe ihr Erbgut analysieren lassen und solche Fragen beantworten, je genauer kann die Firma die genetischen Informationen mit Krankheitsrisiken in Verbindung bringen.
Dieses 23andMe-Initiative trägt direkt zur Forschung bei. Und die Kunden sind sehr motiviert, wenn sie das Gefühl haben, jetzt habe ich schon mein Genom machen lassen und da sitzt es und die Ergebnisse waren nicht furchtbar interessant für mich. Aber jetzt kann ich was zur Forschung beitragen, indem ich an diesen Umfragen teilnehme und diese Fragen beantworte.
23andMe schafft unter den Kunden so das Gefühl, gemeinsam etwas für das gesundheitliche Allgemeinwohl getan zu haben. Doch für die Firma sind diese gesammelten, sortierten und ausgewerteten Daten vor allem eines: Kapital. Denn nicht nur für die eigene Forschung sind solche Patientendaten und ihre Genprofile interessant, sie sind auch interessant für die Pharmaindustrie. Uta Franke?
Das ist natürlich auch für die Pharmaindustrie interessant, solche Daten dann im Endeffekt zu bekommen, die von Patienten selber vermittelt sind, im Vergleich zu dem, was der Doktor, der ja eigentlich Nebenwirkungen weiterleiten soll, aber das oft nicht tut.
Nicht nur würden Menschen einem elektronischen System Dinge verraten, die sie dem Arzt vielleicht gar nie sagen. Durch gezielte Fragenkataloge könne auch ein sehr viel schärferes Bild über den Menschen, seine Krankheitsgeschichte und seine Veranlagungen aufgezeichnet werden.
Viele von den Fragen sind über Lebensstil, wie viel einer turnt, was einer isst, wie viel er wiegt, ob er schon mal sich verletzt hat beim Sport. Alles, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, was jemand bereit wäre, über sich selber zu berichten, das können wir fragen.
Im Moment ist 23andMe vor allem daran interessiert, selber wissenschaftlich zu arbeiten und diese Daten zu publizieren. Aber das werde sich ändern, sobald genügend Menschen ihr Erbgut bei 23andMe haben analysieren lassen, sagt die medizinische Leiterin.
Im Endeffekt ist es natürlich so, dass Kollaborationen mit Pharmafirmen sicher in der Zukunft möglich sind, wenn der Datensatz anwächst.
Das meint, dass diese Daten für teuer Geld weiterverkauft werden an Firmen, die selber medizinische Medikamentenforschung betreiben. Auf ein ähnliches Geschäftsmodell setzt auch der Service von Patients Like Me, sagt in aller Offenheit der Gründer und CEO James Hayward.
We take the data you entrust to us and we sell it to pharma and biotechnology companies, people that are trying to improve health.
Wir nehmen die Daten, die uns anvertraut werden, und verkaufen sie an Pharma- und Biotech-Firmen weiter. Patients Like Me sammelt Daten, die Patienten freiwillig auf einer Website erfassen.
You know, when you come out of the doctor and they've just told you something that's really terrible.
Wenn dir der Arzt eine schreckliche Diagnose öffnet, beispielsweise eine Krebsdiagnose, dann fragst du dich, was nun wohl mit deinem Leben geschehen werde, wie es sich mit der drohenden Krankheit verändert. Und jene Person, die diese Frage am besten beantworten kann, ist eine Person wie du, die auch eine solche Diagnose erhalten hat, die vielleicht bereits an der Krankheit leidet. Was Jamie Hayward hier beschreibt, ist im Kern die Idee einer Selbsthilfegruppe, allerdings in neuem Kleid auf dem Internet.
We offer you, just like a dating site or on Facebook, the ability to find someone.
Ähnlich wie auf einer Website zur Partnervermittlung oder auf Facebook kannst du nach Leuten suchen in deinem Alter, mit deiner Krankheit, mit deinen Symptomen. Du kannst mit diesen anderen Leuten chatten, mailen, aber auch schauen, wie es ihnen gesundheitlich geht. Der registrierte Patient kann auf der Website von Patients Like Me jede erdenkliche Information über die eigene Gesundheit und Krankheit erfassen. Über den Krankheitsverlauf, die Medikamente, ihre gespürten Nebenwirkungen, Stimmungsschwankungen, Hobbys, alles, was irgendwie zu diesem Menschen und seiner Krankheit gehört. Patients Like Me zeichnet alle diese Informationen auf und macht sie anderen Systembenutzern zugänglich. Jedermann kann sich so über die Erfahrungen und Therapien anderer informieren und kann andere Patienten zum direkten Austausch kontaktieren.
Think of it as literally like a clinical trial for your disease crossed with a social network. So we collect all of the data that's meaningful in your condition for the conditions that we already worked on, and then we allow you to use that to just like dating or a social site to connect others like that.
Patients Like Me ist wie eine große klinische Studie vermengt mit einem sozialen Netzwerk. Wir sammeln alle verfügbaren Daten zu bestimmten Krankheitsbildern und präsentieren diese Informationen auf der Website, um anderen Betroffenen zu helfen. Allerdings hat dieser Service seinen Preis. Wer Patients Like Me beitritt, muss auf seine Privatsphäre verzichten.
We made a new social contract, and the rules are, if you join our site and you want to share health information so you can learn.
Wir haben einen neuen Gesellschaftsvertrag geschaffen, sagt Jamie Hayward. Und die Regeln sind, wenn du unserer Website beitreten willst, um Informationen zu deiner Krankheit zu bekommen und um andere Betroffene zu kontaktieren, dann musst du auch deine eigenen Patientendaten offenlegen.
And there are only two privacy settings. One is you share with every patient in the system, and the other is you share with everyone in the world.
Es gibt nur zwei Einstellungen der Privatsphäre bei Patients Like Me. Erstens, jeder registrierte Benutzer kann deine Informationen sehen. Oder zweitens, jedermann im Internet kann sie sehen. Patients Like Me zeichnet alles auf. Jeden Chat, jedes über das System verschickte Mail, jede Gemütsäußerung. Auf dieser Plattform gibt es keine Geheimnisse. Denn all diese Daten kann Patients Like Me uneingeschränkt weiterverkaufen.
Pharma companies essentially pay us to do two things. They pay subscription models to use the data, the rich, the entire data set, to help understand the diseases, and they hire us to do consulting.
Pharmafirmen bezahlen uns, dass sie die ganzen rohen Datensätze benutzen dürfen, um Krankheiten besser zu verstehen. Zusätzlich bieten wir für bestimmte Fragen auch Beratungsdienstleistungen an. Über 100.000 Leute haben sich bei Patients Like Me bisher registriert. Menschen, die offensichtlich einen ganz neuen Umgang mit eigentlich sehr privaten medizinischen Informationen pflegen und die sich offenbar auch nicht darum scheren, dass jemand anderes mit ihren Daten sehr viel Geld verdienen kann. Jedem Datenschützer stehen bei solchen Entwicklungen die Haare zu Berge. Wie steht es um das Recht auf Privatsphäre? Wie um die Datensicherheit? Sind sich Benutzer solcher Dienste den Gefahren des Datenmissbrauchs wohl bewusst? Und was heißt es eigentlich in der medizinischen Praxis, wenn eine Erbgutanalyse standardmäßig einfach zur Verfügung steht? Kann der Patient auf solche Informationen verzichten? Hat er noch ein Recht auf Nichtwissen? Solche Fragen müssten diskutiert werden, sagt Ernst Hafen.
Dieses Problem ist so weitreichend für unsere Gesellschaft, dass wir eben deshalb diesen Dialog jetzt beginnen müssen.
Es brauche eine gesellschaftliche, ethische und wahrscheinlich auch rechtliche Diskussion darüber, welche Chancen und Risiken Erbgutanalysen und die personalisierte Medizin mit sich bringe. Eines ist aber sicher, die rasante technologische Entwicklung schafft Fakten und neue Zwänge. Welche Bedeutung beispielsweise hat die medizinische Privatsphäre noch, wenn man ganz einfach und billig das Erbgut bestimmen kann?
Es ist letztlich so, dass wenn die Genomanalysen so billig werden, dann kann ich von Ihnen ein Haar nehmen oder Ihr Glas nehmen und kann Ihr Genom entschlüsseln. Also so privat ist das dann gar nicht mehr. Das wird einfach ubiquitär werden.
Mit der personalisierten Medizin und der Verfügbarkeit von Erbgutanalysen stellen sich ganz viele neue Fragen. Fragen, die in den nächsten Jahren diskutiert werden müssen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.